Anliegen? Die Gegensprechanlage.
In der Nacht vom 1. zum 2. Juli 1944 wurde die Ortschaft Goldegg in Salzburg von 1000 Mann der Waffen-SS eingekreist, die Wälder durchkämmt, Heustadel gefilzt und angezündet, Bauernhäuser durchsucht, bei besonders verdächtigen Objekten die Hausbewohner zusammengetrieben, bedroht, tätlich angegriffen, jede verdächtige Person verhaftet. Ziel dieser militärischen Großaktion war die Aufspürung einer Gruppe von Deserteuren, die sich mit Unterstützung der örtlichen Bevölkerung in den bäuerlichen Höfen versteckt hielten.
Es ist Desertion natürlich eine Gehorsamsverweigerung. Wenn sie von mehreren Leuten in der Form und mit solch einer Unterstützung in der Bevölkerung passiert, ist es natürlich eine ungeheure Provokation einer Diktatur, ja, die ja einen Allmachtsherrschaftsanspruch hat, wo es keine Ausnahmen gibt, wo sich niemand entziehen kann.
Am 2. Juli 1944 wurden in Goldegg 50 Personen verhaftet. Neben den 60 Deserteuren wurden weitere 31 Angehörige oder deren Freunde ins KZ Mauthausen, KZ Ravensbrück oder ins KZ Dachau überstellt, wo 13 von ihnen ermordet wurden. Die zwei Historiker Robert Stadler und Michael Mooslechner recherchierten diesen bis dahin weitgehend in Vergessenheit geratenen Fall. 1986 publizierten sie ihn für eine breitere Öffentlichkeit. Michael Mooslechner:
Das waren einfach befreundete Burschen um die 20, die einfach dort hinten sich zugetraut haben, dass sie einfach nicht erwischt werden. Und es hat ja lang funktioniert. Mhm. Bis dann die SS und das NS-Regime das als so große Provokation gesehen hat, dass sie diese Riesenaktion geplant haben. Mhm. Agenten eingeschleust haben, die Gestapo, die höchstrangigen Gestapo-Beamten aus Salzburg sich engagiert haben, inkognito dort auszuwachen, die Familie und die ganzen Verhältnisse. Und dann letzten Endes in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1944 mit 1000 Mann SS, ganzes Bataillon, das in Hallein ursprünglich stationiert war, haben sie dann diese Wälder durchkämmt und haben Goldegg wegen eingekreist, bis es dann zum Showdown dort um 4 Uhr in der Früh beim Unterdorfgut in Goldegg-Wien gekommen ist.
Warum konnten sich die Goldegger Deserteure dem Zugriff des NS-Regimes so lange entziehen?
Das Besondere war, dass sie nie verraten worden sind. Mhm. Und das ist natürlich auf diese extreme Randlage auch zurückzuführen, eine verschworene Gemeinschaft da hinten, sehr enge soziale Beziehungen die haben großen Rückhalt dann gehabt bei den Sennerinnen, bei den Bäuerinnen, die sie verpflegt haben. Sie haben natürlich auch mit Kleinkriminalität sich am Leben erhalten müssen und wieder mal ein Hand gestohlen oder was anderes. Aber letzten Endes sind sie dort eben in diesem Milieu, in diesem randständigen bäuerlichen Milieu sozusagen gedeckt worden.
Die Historiker Michael Mooslechner und Robert Stadler begannen also Mitte der 80er Jahre mit der Aufarbeitung der Geschichte der Goldegger Deserteure. Erst 2002 konnten Historikerinnen mit einer gezielten Aufarbeitung der Geschichte aller österreichischen Deserteure beginnen. Maria Fritsche, Mitglied der Historikerinnengruppe, die das Schicksal von ca. 1400 österreichischen Deserteuren erforschte.
Deserteure galten im Dritten Reich als Verräter einer sogenannten Volksgemeinschaft und wurden dementsprechend hart verfolgt. Das heißt, Deserteure machten mit ihrer Tat ja deutlich, dass sie nicht länger in der Wehrmacht dienen wollen und dass sie nichts mehr für die Volksgemeinschaft übrig haben. Grundsätzlich stand auf Desertion die Todesstrafe im Dritten Reich. Nicht alle Deserteure wurden aber zum Tode verurteilt. In der Regel gab es auch sehr hohe Zuchthaus- und Gefängnisstrafen.
Noch einmal das Beispiel Goldegg.
Und das waren ja ungeheuer berührende Erzählungen, nicht wie da die Betroffenen von den Folterungen im Salzburger Polizeigefängnis erzählt haben, wie die Leute ausgeschaut haben, dass man es nicht mehr erkannt hat, die eigenen Nachbarn.
Die Brutalität der Nazi-Justiz zeigt sich auch im direkten Vergleich mit der Behandlung von Deserteuren der Alliierten.
Die Brutalität der deutschen Wehrmachtsgerichtsbarkeit zeigt sich allein schon an der Anzahl der Todesstrafen. Also wir gehen davon aus, dass ca. 22.000 Deserteure zwischen 1938 und 1945 zum Tode verurteilt wurden. Circa 15.000 wurden dann tatsächlich auch hingerichtet. Im Vergleich dazu, in den USA wurde lediglich ein einziger Deserteur hingerichtet. In Großbritannien gab es keine Todesstrafe für Desertion, die war schon 1930 abgeschafft worden. Also allein dieser Vergleich, 22.000 zum Tode Verurteilte in Großdeutschland, ein zum Tode Verurteilter Deserteur in den USA, zeigt die Brutalität der Wehrmachtsjustiz.
Warum gelten Deserteure trotz dieser hohen Zahl an Hinrichtungen nicht als NS-Opfer? Warum werden sie bis heute als Kameradenmörder und Verräter betrachtet? Michael Mooslechner zum Fall Goldeck.
Es hat die Familie immer um Anerkennung gerungen im Ort, dass das nicht unehrenhafte Menschen waren, die dort umgekommen sind, die dort sich den Wehrdienst entzogen haben. Aber nach 1945 hat sich schnell wieder auch, haben sich auch wieder nationalsozialistische Kräfte etabliert. Und das Ganze ist dann so interpretiert worden, dass die den ganzen Ort gefährdet haben, dass sie eigentlich schuld fast geworden wären, dass sozusagen Goldeck in die Ukraine ausgesiedelt wird, dass sie die Soldaten im Krieg im Stich gelassen haben, dass sie sozusagen egoistisches, also man hat ihnen egoistisches Handeln vorgeworfen und in Kaufnahme sozusagen des Schadens anderer. Es ist ähnlich wie bei Guerillakämpfern in der Dritten Welt, wenn wir immer wissen, dass sie natürlich provozieren, dass dann ganze Dörfer zum Handkuss kommen. Aber deswegen sind ja die Freiheitskämpfer oder in dem Fall diese Deserteure nicht zu beschuldigen, sondern das Regime, das solche Maßnahmen setzt und das diese Zwangsmaßnahmen setzt.
Deserteure trugen also zur Destabilisierung eines terroristischen Regimes bei. Woher aber dann die Fülle an noch immer verbreiteten Ressentiments gegen sie? Einen Grund für die Geringschätzung sieht die Historikerin Maria Fritsche darin, dass ihnen oft niedrige Beweggründe für ihre Desertion unterstellt wurden.
Es wird immer wieder gesagt, dass Deserteure ja eigentlich aus niedrigen Beweggründen desertiert sind, zumindest die Mehrheit von ihnen, und nicht aus guten Gründen. Ja, also gute Gründe wird immer gesagt, aus politischen oder religiösen Gründen. Tatsächlich sind die Deserteure aus vielen verschiedenen Beweggründen desertiert. Es gab tatsächlich politische Widerstandskämpfer darunter. Es gab auch Leute, die sind aus religiösen oder aus pazifistischen Gründen desertiert, weil sie nicht länger mitmachen wollten oder weil sie überhaupt nicht im Militär sein wollten. Man muss aber sagen, dass die Mehrheit der Deserteure wahrscheinlich aus ganz menschlichen Gründen desertiert sind, weil sie genug hatten vom Krieg, weil sie Angst hatten, Heimweh, frisch verliebt. Es gibt tausende Gründe. Es gibt wahrscheinlich so viele Gründe, wie es Deserteure gibt. Trotzdem, im Endeffekt haben ja alle Deserteure das NS-Regime geschwächt, indem sie einfach nicht mehr mitgemacht haben. Und es ist sehr wichtig, darauf zu schauen, dass es nicht die Motive sind, die wichtig sind, sondern das Resultat. Sie haben die Wehrmacht geschwächt mit ihrer Tat, und das Wichtige bei den Motiven ist vielleicht auch noch, dass der Wehrmachtsgerichtsbarkeit egal war, aus welchen Motiven ein Deserteur desertiert, sie wurden alle gleich brutal verfolgt. Ob ein Deserteur aus politischen Motiven desertiert oder weil er Angst hat, war den Wehrmachtsrichtern völlig egal. Also es wurden beide zum Tode verurteilt.
Deserteure mussten also mit dem Tod als Strafe für ihr widerständiges Tun rechnen. Dennoch gingen sie dieses Risiko ein. Nach Kriegsende wurde ihnen für ihr Verhalten allerdings weder Respekt noch Wertschätzung entgegengebracht. Ganz im Gegenteil. Vereinzelte Initiativen, Deserteure zu rehabilitieren und auf ihre Situation aufmerksam zu machen, stießen auf beträchtlichen Widerstand.
Es ist diese ganze Dimension, dass dort die Gestapo die Leute rücklings erschossen hat, ist symbolisch nie Rechnung getragen worden. Mir hat der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Moritz erzählt, dass es scheinbar eine Bemühung gegeben hätte, in dem Jahr 1946 oder 1947 eines sozialistischen Nationalrates von Bongau an Ort und Stelle in Goldegg eine Gedenktafel anzubringen, in Erinnerung an die Deserteure. Mhm. Und er hat erzählt, diese Versammlung wäre gestürmt worden vor der Bevölkerung und man hätte sozusagen das alles wieder abbauen müssen und die Bevölkerung hätte verhindert, dass dieses Denkmal dort errichtet wird. Ich kann das aber nicht verifizieren, ich habe da keine schriftlichen Unterlagen dafür. Mhm. Aber ich glaube, diese Erzählung zeigt, wie randständig, wie ausgegrenzt die Familien waren, die hier ihre Söhne verloren haben durch Desertion.
Deserteure standen nach 1945 aber nicht nur im gesellschaftlichen Abseits, sondern waren auch rechtlich signifikant schlechter gestellt. Dazu Maria Fritsche.
Deserteure waren in der Nachkriegszeit und dann auch die späteren Jahrzehnte hindurch sehr stark diskriminiert. Viele Leute haben sich nicht getraut zu sagen, dass sie überhaupt desertiert sind, weil sie sofort angefeindet wurden, vor allem von den ehemaligen guten Kameraden, weil die gesagt haben, wir haben wegen euch den Krieg verloren oder ihr wart hier nur feige. Sie wurden auch sozialrechtlich stark benachteiligt. Das heißt, sie haben weder eine Entschädigung für ihre Verfolgung erhalten, weil sie als rechtmäßig verurteilt gelten, weil ja Desertion so das Argument in jeder Armee strafbar ist und ein großes Verbrechen ist. Sie haben, was sich dann vor allem später als sehr nachteilig erwiesen hat, für ihre Zeit in den KZs oder in den Feldstraflagern, Gefängnissen, diese Zeit nicht als Pensionsersatzzeiten angerechnet bekommen. Sehr wohl war das aber bei den Leuten der Fall, die zum Beispiel als SS-Wachmannschaften in den KZs waren, die haben ihre Zeiten in diesen KZs sehr wohl als Pensionsersatzzeiten angerechnet bekommen.
Das offizielle Österreich verwehrt bis heute den Deserteuren die Anerkennung. Es gibt mehrere Gründe für die Passivität der Politik.
Ja, ein Grund ist sicherlich die Tatsache, dass die Wehrmachtssoldaten, also die in der Wehrmacht geblieben sind, natürlich weit mehr sind als die Deserteure. Das heißt, die Parteien haben auch immer Rücksicht auf die Stimmen genommen dieser Wehrmachtssoldaten. Ein Grund ist auch der Kameradschaftsbund, der 250.000 Mitglieder hat und der eigentlich ein sehr mächtiges Instrument ist, auf das vor allem die ÖVP Rücksicht nehmen möchte. Und dann gibt's natürlich das Weiterwirken alter Vorurteile. Das Vorurteil, dass Deserteure Feiglinge sind, Kameradenschweine oder Verräter, ist einfach sehr stark in der militärischen Tradition verhaftet. Und die militärische Tradition ist gerade in Deutschland und Österreich, wo ja auch dieser Autoritätsglauben sehr stark verankert ist, sehr wichtig. Und viele Leute sagen, okay, wenn man mich zwingt, in der Wehrmacht zu dienen oder in einer Armee zu dienen, dann muss ich aber den Befehlen gehorchen. Also dieser absolute Gehorsam, der einfach in der österreichischen Gesellschaft sehr stark verankert ist, spielt, glaube ich, eine große Rolle.
Die meisten Deserteure verfügten natürlich auch nicht über eine Lobby, die sich für ihre Rehabilitierung stark gemacht hätte. Auch das Beispiel Goldegg zeigt dies.
Und der Grund ist, sie haben keinem politischen oder konfessiellen Milieu angehört, während sie von der Kirche her stark wertgeschätzt worden oder von einer politischen Bewegung, dann wären sie wahrscheinlich dort gleich nach 45 Helden gewesen. Aber sie waren nicht gebunden, parteipolitisch oder konfessionell in irgendeiner Weise exponiert gebunden. Und deshalb hat man diesen Umgang wahrscheinlich machen können. Ich war mal oben und habe beim Rotary Club einen Vortrag gehalten und dann hat einer ganz zynisch da gesagt, ja, die Frau Hochleitner ist dann mit dem Opferausweis herumgegangen und hat geglaubt, sie kriegt alles billiger und so weiter. Mhm. Es ist ein unheimlich zynischer Umgang nach 1945 mit dieser Tragödie gewesen. Und erst durch das Buch Mitte der 80er Jahre, da haben die jungen Leute das wirklich nachlesen können, wie das effektiv passiert ist, wie es tatsächlich war. Und es gibt jetzt doch, glaube ich, eine Auflösung dieses alten Narrativs und es gibt immer mehr Leute, die sich dafür interessieren, dass diese mutigen Burschen Mhm. Ja, eigentlich, dass das ein Grund wäre, auf sie stolz zu sein, dass Kollekta was vorzuweisen hat, was andere Gemeinden nicht haben. Und gerade jetzt in diesem Jahr, wo wir den Staatsvertrag feiern, 50 Jahre Staatsvertrag, muss man halt dazu sagen, dass im Moskauer Memorandum in 1943 von Österreich gefordert wurde, dass es einen eigenen Beitrag zur Befreiung leistet durch Sabotage, aktiven Widerstand oder Desertion. Und dass wir, wenn wir den Staatsvertrag feiern, eigentlich auch die Deserteure ehren sollten, die unter Riskierung ihres Lebens diese Kriegsmaschinerie geschwächt haben. Mhm. Und ich hoffe, dass heuer diese Rehabilitierung der Deserteure und ihre Wertschätzung in der österreichischen Geschichte entsprechend von der Politik durchgeführt wird.
Nicht nur Michael Moslechner hofft auf eine offizielle Rehabilitierung der Deserteure im Gedenkjahr 2005. Auch der Verein Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz kämpft für dasselbe Ziel. Ob diese Bemühungen bald erfolgreich sein werden, wird sich zeigen. Von Seiten der Aktivistinnen gibt es Bedenken, dass die österreichische Regierung versucht, auf Zeit zu spielen.
Die Deserteure sind in Österreich bis heute noch nicht rehabilitiert. Sie gelten nach wie vor als rechtmäßig verurteilt, auch wenn die Urteile nicht mehr im Strafregister aufscheinen, das schon lange nicht mehr. Aber die Urteile wurden pauschal nicht aufgehoben. Es besteht in Österreich die Möglichkeit, eine Aufhebung zu beantragen. Das haben auch einige Leute in den letzten Jahren getan, vor allem verfolgte Zeugen Jehovas. Es ist auch problemlos durchgegangen, sozusagen stillschweigend werden die Urteile aufgehoben. Viele Deserteure oder auch andere Verurteilte wollen das aber einfach nicht machen, weil es für sie eine irrsinnige Anstrengung ist, nochmal vor Gericht zu gehen und darum anzusuchen, dass ihr Urteil aufgehoben wird. Deshalb kämpfen wir darum, dass die Urteile alle pauschal aufgehoben werden. Entweder durch ein neues Gesetz oder durch eine Erklärung des Justizministeriums, dass diese Urteile nicht mehr rechtsgültig sind und rechtswidrigen Charakter haben, also nicht zu Recht erfolgt sind. Das ist einerseits ein großes moralisches Anliegen, um diesen Leuten zu sagen und es auch öffentlich zu machen, dass sie richtig gehandelt haben. Dass sie richtig gehandelt haben, weil sie nicht mehr in einem terroristischen Regime in der Wehrmacht gedient haben, aber auch um den anderen zu erklären, also der Öffentlichkeit, dass Deserteure keine Verräter sind und keine Feiglinge und dass sie tatsächlich Opfer nationalsozialistischer Verfolgung sind.
Die längst überfällige rechtliche Rehabilitierung der Deserteure steht also noch aus. Dennoch scheint sich in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Themas etwas zu verändern. Michael Moslechner.
Naja, es gibt jetzt das Projekt der Symphonie der Hoffnung, wo also die Geschichte der Deserteure in Goldeck musikalisch verarbeitet werden wird, mit dem Stilmittel der symphonischen Blasmusik. Und das ist ein interessanter Prozess, weil die Blasmusik Goldeck und die Blasmusik Kapelle Daxenbach mit insgesamt 120 Musikerinnen und Musikern ein Werk aufführen werden und jetzt gerade einstudieren, das genau diese zeitgeschichtlichen Themen zum Inhalt hat. Und dadurch wird natürlich ein Diskussionsprozess ausgelöst in der Kapelle selbst, in den Familien. Es gibt auch natürlich Auseinandersetzungen, die andere sehen also diese Deserteure weiterhin als Bedrohung für den Ort und als illoyale, egoistische Menschen, denen man nicht nachtrauern soll. Andere wieder entwickeln eben einen gewissen Stolz. Ich kann das nicht jetzt im Detail beurteilen, aber es ist ein Prozess im Gang, der sehr viel verspricht an Aufklärung. Und dass allein die Tatsache, dass diese Symphonie als Projekt ins Auge gefasst worden ist, ist schon ein Zeichen, eigentlich für mich unvorstellbar aus den Erfahrungen von damals, dass in der Gesellschaft sowas möglich ist. Dort, lokal, dass die Kapelle das macht. Das ist vor 20 Jahren war das noch unvorstellbar.
Anders als das verordnete Gedenken des Jubiläumsjahres ist das Projekt Symphonie der Hoffnung in der breiteren Öffentlichkeit verankert.
Und es ist schön jetzt, dass da die Blasmusik das aufgreift, ein nicht intellektuelles Musikidiom, das nicht von einer elitären kulturellen Schicht sozusagen produziert wird und aufgeführt wird und rezipiert wird, sondern das von der Bevölkerung selbst aufgegriffen, produziert und rezipiert wird. Und das ist das Schönste, was man sich als Historiker vorstellen kann, dass eine historische Aufarbeitung in dieser Form von der Bevölkerung selbst passiert.
Man wird sehen, ob auch das Ergebnis die alten Narrationen weiter aufweichen kann. Oder vielleicht doch allzu viel Harmoniesucht die Täter-Opfer-Positionen wieder im Nebulosen belässt. Denn in Österreich scheint es noch keineswegs einen Konsens über den Mut und die Rechtschaffenheit der Deserteure zu geben.
Also in den letzten Wochen gab es ja heftige Diskussionen zur Deserteursfrage. Bundesrat Kampl hat ja Aufsehen erregt mit seiner Aussage, Deserteure sind Kameradenmörder, wo die er zu unterstreichen versuchte mit der Geschichte, dass er sein Onkel von einem Deserteur erschossen worden ist, der übergelaufen ist zu den Russen und dann aus dem Bunker sozusagen seinen Onkel erschossen hat. Die Geschichte ist erst zu unglaubwürdig, weil kein Deserteur, der übergelaufen ist, zum Gegner sofort eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen hat, um dann auf seine ehemaligen Kameraden zu schießen. Weil natürlich wurden auf der Gegenseite die Deserteure auch mit großer Skepsis aufgenommen. Das waren gefährliche Elemente. Es konnte ja genauso gut sein, dass das Spione sind. Das heißt, die Leute wurden verhaftet und kamen erstmal in Lager. Die Geschichte von Herrn Kampl ist einerseits unglaubwürdig, andererseits zeigt sie auch sehr deutlich dieses Vorurteil, das sehr weit verbreitet ist, Deserteure sind Kameradenmörder. Wir haben 1400 Deserteure erfasst in unserem Forschungsprojekt und lediglich 2 haben tatsächlich einen Mord begangen. Das sind weniger als 0,1%. Und das wäre sogar genauso gut, könnte man sagen, alle Steirer sind Mörder. Das entbehrt ebenfalls jeglicher Basis.
Als gegenstandslos und unhaltbar erweisen sich also viele Anschuldigungen, mit denen Deserteure auch heute noch konfrontiert werden. Es stellt sich also die Frage, wie die österreichische Öffentlichkeit heute dem Thema Deserteure gegenübersteht. Und wie sind die Aussagen österreichischer Politikerinnen der letzten Wochen in diesem Zusammenhang einzuordnen? Einerseits handelt es sich dabei wohl um die Fortführung alter Ressentiments.
Andererseits zeigen diese Aussagen ja auch und vor allem die Reaktionen darauf, dass sich doch einiges getan hat im öffentlichen Bewusstsein. Früher konnten solche Aussagen, wurden weitgehend ungehört zur Kenntnis genommen und nicht weiter kommentiert. Heutzutage gibt es immerhin schon einen Aufschrei, wenn der Herr Bundesrat Kampl so etwas sagt, und er ist ja zurückgetreten als Präsident des Bundesrates, und das hätte es vor wenigen Jahren überhaupt noch nicht gegeben. Also ich muss sagen, ich habe Hoffnung, dass etwas geschehen wird, dass Deserteure im öffentlichen Bewusstsein eine andere Stellung haben, als sie noch vor wenigen Jahren hatten. Ich hoffe auch, dass auf Gesetzesebene etwas passieren wird. Ich befürchte leider, dass Österreich wieder mal versuchen wird, es mit einem sogenannten Gnadenakt oder einer Geste zu bereinigen und zu sagen, ja, Deserteure sind arme Leute, sie bekommen, weiß ich, 2000 Euro und sollen eine Ruhe geben, mehr oder weniger. Und das ist die Angst, die ich habe, und ich werde mich dafür einsetzen, dass dies nicht passiert.
Das Buch St. Johann im Bongau 1938 bis 1945 von Robert Stadler und Michael Mooslechner mit den beiden Teilen Das nationalsozialistische Markt Bongau und Der 2. Juli 1944 in Goldegg, Widerstand und Verfolgung, ist unter www.markt-bongau.at zu bestellen. Die Symphonie der Hoffnung wird am 14.05. in St. Johann im Bongau erstmals aufgeführt. Nähere Infos dazu unter www.symphonie-der-hoffnung.at. symphoniederhoffnung.at.
Noch ein Buchtipp zur heutigen Sendung, das Buch von Maria Fritsche, Entziehungen, österreichische Deserteure und Selbstverstümmler in der Wehrmacht, ist bei Böhlau erschienen. Das war eine Gegensprechanlage zum Thema Deserteure. Wir bedanken uns vor allem bei unseren beiden Gesprächspartnerinnen, den Historikerinnen Michael Mooslechner und Maria Fritsche.
Das war eine Gegensprechanlage von Martina Eicher, Wolfgang Meisinger und Gerald Knell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eure Meinung. Ihr findet uns auf der Radio Orange Website www.orange.or.at unter dem Link Gegensprechanlage. Abend noch und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächsten Montag wieder dabei seid bei der Gegensprechanlage.